Und ich persönlich habe einfach immer gedacht, es muss eine begrenzte Anzahl von Menschen in dieser Stadt geben, die bereit sind, ihre Skills in diesem Themenfeld einzubringen, ohne so vergütet zu werden wie von einer großen Tech-Firm oder Beratungsfirma oder sowas. Aber wir finden immer wieder diese Menschen. Und ich finde, das spricht so stark dann für uns im Lab, dass wir einfach die richtige Arbeit machen, dass einfach die Projekte, die wir machen, wirklich Projekte sind, die viele Menschen in dieser Stadt, wofür viele Menschen brennen und die viele Menschen antreiben, und dass wir einfach immer wieder die richtige Person anlocken können, für uns zu arbeiten, wo wir nicht vergleichbar zu der privaten Wirtschaft bezahlen können.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio City Lab, heute mit einer weiteren Ausgabe unserer Werkstattgespräche. In Werkstattgesprächen geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns Einblicke hinter die Kulissen in ihren eigenen Werdegang, in ihren Arbeitsalltag und natürlich in aktuelle Projekte. Und wer wäre für so ein Gespräch besser geeignet als Victoria Böck, genannt Tori? Tori ist unser dienstältestes Teammitglied, seit März 2018 schon bei der Technologiestiftung Berlin. Tori und ich haben zusammen die Open Data Informationsstelle ODIS aufgebaut, die Tori dann auch lange Zeit geleitet hat. Inzwischen, nach einer kleinen Elternzeitpause, ist sie fester Bestandteil des CityLab Teams, wo sie als Transformationsmanagerin Innovations- und Digitalprojekte an der Schnittstelle von Verwaltung und Bürgerinnen umsetzt. Herzlich willkommen, Tori.
Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Tori, wir beginnen ja immer gerne mit einer kleinen persönlichen Frage. Du bist Amerikanerin, lebst seit vielen Jahren schon in Deutschland. Vielleicht magst du uns und unseren Hörerinnen ja mal deinen Weg aus den USA nach Deutschland und dann auch deinen Weg zur Technologiestiftung zum Thema Open Data schildern.
Ja, ich finde es schön, dass du mich direkt als Ausländerin outest. Also nicht, dass die Leute das niemals sonst erraten hättest. Aber ja, genau, ich komme ursprünglich aus den USA. Ich bin seit 2013 in Deutschland, 2014 in Berlin. Ursprünglich, ich bin nach Berlin gekommen oder nach Deutschland gekommen, natürlich, um für eine deutsche Verwaltung zu arbeiten. Nee, ursprünglich habe ich ein Jahr als so Fremdsprachenassistentin gearbeitet in Hessen, und dann wollte ich noch ein bisschen länger in Deutschland bleiben. Dann bin ich nach Berlin gekommen, habe hier meinen Master gemacht, habe Public Policy an der Hertie School of Governance studiert. Und in dieser Zeit hatte ich angefangen, mich für die Themenfelder Innovation, Digitalisierung und Verwaltung zu interessieren und wie alle diese Felder zusammenspielen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, bei der Hertie School an einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Das heißt damals DigiWest, und das Projekt hat sich explizit mit dem Thema oder die Themenfelder so Korruption und Transparenz bei Verwaltungen beschäftigt und hat unter anderem die Fragestellung gehabt, ist das denn möglich, mit den Daten zu öffentlichen Auftragsvergaben Spuren von Korruption zu identifizieren, also zu merken, dass irgendwas hier nicht ganz sauber läuft. Und das war dann für mich als Studierende so meinen ersten Berührungspunkt zum Thema Open Data, weil im Rahmen von diesem Projekt haben dann die Forscherinnen mit ganz viel offenen Daten zu öffentlichen Aufträgen gearbeitet und diese Daten dann zusammengestellt und analysiert und versucht zu identifizieren, welche Indikatoren es vielleicht für Korruption gibt und sind diese Indikatoren präsent in den Daten. Und dadurch habe ich dann erste Erfahrungen gesammelt, wie man überhaupt mit offenen Daten arbeitet, weil dadurch haben die damit ganz viel offene Daten zu diesen öffentlichen Aufträgen gearbeitet. Und ich könnte dann Erfahrung sammeln, dass es überhaupt diese Daten gibt und wo die liegen und was dann möglich ist mit den Daten, was für Analysen möglich sind. Aber dadurch habe ich dann auch erste Erfahrungen gesammelt, wie schwierig es ist, mit Daten zu arbeiten, wenn die qualitativ schlecht sind. Also wenn die Daten unvollständig sind, wenn die in Formate veröffentlicht sind, die nicht maschinenlesbar sind, oder sonst, wenn die nicht technisch sauber sind. Also ich kann dir nicht sagen, wie viel Zeit ich mit unsauberen CSVs verbracht habe, also irgendwie ein fehlenden Komma zu identifizieren, die dann irgendwie das ganze CSV zerstört hat.
Sowas prägt natürlich ein Leben lang, schlechte CSVs erdulden zu müssen.
Also ja, jede Nacht, wenn ich einschlafen gehe, also sehe ich immer noch CSVs mit Fehlenkommas. Aber ja, also dadurch habe ich dann ganz viel Erfahrung gesammelt, wie es ist, mit Daten zu arbeiten. Und vor allem dann was mit Open Data möglich ist. Und das fand ich sehr inspirierend. Und dann, als ich eine Stelle gesehen habe bei der Technologiestiftung zum Thema Open Data, das hat mich dann sofort interessiert, dass ich jetzt diese Kenntnisse von der anderen Seite anwenden könnte, also dann eher mit einer Verwaltung, also mit einer Datenbereitstelle zu arbeiten und zu sehen, wo wäre es möglich, einige dieser Probleme zu beheben, also zu sichern, dass Daten technisch sauber und vollständig etc. und maschinenlesbar aufbereitet werden. Das fand ich total spannend. Habe ich mich für die Stelle beworben und ja, bin seit 2018 jetzt bei der Technologiestiftung dabei und freue mich immer noch, an solchen Themen zu arbeiten. Natürlich nicht immer Daten, aber auch allgemein Verwaltungsinnovation.
Also der Weg Richtung Open Data war schon früh vorgeprägt für dich. Ich musste kaum Überzeugungsarbeit leisten, damals dich zu uns zu locken, denn wir suchten damals ja explizit eine Person mit Expertise in dem Themenfeld Open Data, denn wir waren dabei, ein Unterstützungsangebot für Verwaltungen aufzusetzen. Daraus wurde dann die Open Data Informationsstelle ODIS, die es ja immer noch gibt. ODIS ist hervorgegangen aus einer Studie, in der wir und ich uns angeschaut haben, wie steht's eigentlich um die Datenbereitstellung in der Berliner Verwaltung und schnell auf ein Thema gekommen sind, was uns, glaube ich, bis heute beschäftigt, nämlich, gut, dann gibt es sozusagen Gesetze wie das E-Government-Gesetz, wo ja ganz klar drinsteht, Verwaltungen sollen Daten bereitstellen, aber es hapert dann ganz praktisch auf der Implementierungsseite. Einfach bei dem praktischen Wissen, wie mache ich das denn? Was zeichnet denn eine gute Datenbereitstellung aus und so weiter? Und so entstand dann die Idee mit ODIS, eigentlich so eine Art Helpdesk, Unterstützungsangebot einzurichten, wo ich als Verwaltungsbeschäftigter einfach anrufen kann und sagen kann, hey, könnt ihr mir helfen? Ich habe hier Daten, ich möchte die Open Data konform bereitstellen. So war die Idee und wir haben dann aber schnell angefangen, sehr proaktiv auch zu arbeiten. Also weit über so eine reine, keine Ahnung, Service-Hotline hinaus zu gehen und wirklich zu überlegen, okay, was für Angebote müsste man denn entwickeln? Was sind Strategien, wie man Datenveröffentlichung in Berlin vorantreiben kann? Für dich war das dann zugleich die erste intensive Zusammenarbeit mit der Berliner Verwaltung. Wenn du heute zurückblickst auf diese Zeit, was hast du gelernt mit Blick auf die Digitalisierung der Verwaltung und vielleicht auch mit Blick auf die Berliner Verwaltung im Allgemeinen, was dich vielleicht auch überrascht hat?
Also ich habe auf jeden Fall gelernt, das war dann für mich nicht überraschend, aber das war dann spannend, diese Behauptungen bestätigt zu bekommen, dass es einfach viel Angst und Missverständnisse in der Verwaltung gibt rund um diese Themen. Also klassisch über Open Data gibt es immer die Ängste, oder man hört immer, dass es diese Ängste gibt, okay, was passiert dann mit meinen Daten? Werde ich dann wissen, wer mit meinen Daten arbeitet? Wenn jemand diese Daten nimmt und eine Zahl ändert und dann nochmal veröffentlicht, was dann? Kann man das vermeiden? Und bevor ich angefangen habe, mit der Verwaltung zu arbeiten, ich dachte, vielleicht kommt das nicht so häufig vor oder das ist wirklich nur Ausnahmefällen, wo solche Ängste rauskommen. Aber nee, also meine Arbeit bei ODIS habe ich dann immer wieder solche Ängste gehört oder bin immer wieder mit solchen Bedenken begegnet und musste dann schnell lernen, was so gute Antworten darauf sind. Also wie kann man denn Verwaltungsmitarbeiterinnen erklären oder überzeugen, dass doch nichts Schlimmes passieren wird, dass eigentlich keiner so richtig Interesse hat, Zahlen bei Datensätze zu ändern, damit später irgendjemand das nicht merkt und darauf basierend eine Analyse veröffentlicht und dann werden ganz viele Entscheidungen auf Basis von diesen falschen Daten getroffen. Also das passiert nicht, aber es gibt oft diese Angst. Also das habe ich dann sehr oft gehört in meiner Arbeit bei ODIS. Was vielleicht dann aber überraschender war, oder was ich einfach nicht erwartet hatte, war dieses Thema von IT-Fachverfahren. Also einfach, dass es so kritisch wäre in diesen Gesprächen. Also zuerst überhaupt diesen Begriff Fachverfahren, bei mir total fremd.
Genau, vielleicht magst du das kurz erklären.
Ja, also es war für mich dann in diesen Meetings, also immer diesen Begriff wurde erwähnt oder rausgehauen. Und am Anfang, ich saß immer dort und war so, okay, bin ich die Einzige, die nicht weiß, was das bedeutet? Also liegt das an mir persönlich, dass ich nicht Deutsch bin und alle anderen verstehen dieses Wort? Und dann würde ich später so googeln, okay, Fachverfahren, was ist das? Und dann würde ich irgendwie so Prozess daraus verstehen. Und war so, okay, aber wie die darüber gesprochen haben, das ist nicht nur ein Prozess, das klingt eher wie eine Softwarelösung. Also warum, ich verstehe da nicht, ist das ein Prozess, ist das ein Software, ist das beides? Und das hat ehrlicherweise so ein bisschen gedauert bei mir, bis ich das so richtig verstanden habe. So ein IT-Fachverfahren ist dann in diesem Sinne, oder wie dieser Begriff benutzt wird, ist dann eine IT-Lösung in der Verwaltung, also eine Software-Lösung, in dem Verfahren abgewickelt werden. Also oft, wo Daten gespeichert werden, verarbeitet werden, wo vielleicht Berichte oder bestimmte Analysen durchgeführt werden. Und diese Software-Lösungen sind meistens dann für ein bestimmtes Verfahren oder Themenfeld oder Anliegen gefertigt. Das heißt, es gibt extrem viel von diesen IT-Fachverfahren. Das fand ich auch immer lustig an diesem Themenfeld. Keiner weiß so richtig, wie viel IT-Fachverfahren es eigentlich in Berlin gibt. Ich glaube, es gibt eine offizielle Zahl von was, so irgendwie 350 oder was ist diese Zahl?
100 und eine inoffizielle, die eher vierstellig ist.
Genau, und das ist so Wahnsinn. Also wie kann es sein, dass die Verwaltung nicht weiß, welche Software im Betrieb in den Behörden ist, dass es keine Übersicht davon gibt. Also das hat mich total überrascht und dann auch dann in diesen Gesprächen einfach, wie viel steht und fällt mit den IT-Fachverfahren, spezifisch zu Daten zum Beispiel, dass okay, wir haben einen Datensatz identifiziert, würden das gern fürs Open Data Portal gewinnen, dann machen wir ein Gespräch mit den Verantwortlichen und finden raus, okay, diese Daten existieren in einem Fachverfahren, sind dort gespeichert, wo es dann einfach nicht möglich ist, die Daten als maschinenlesbare Daten zu veröffentlichen, dass diese Fachverfahren nicht so programmiert ist, dass es überhaupt möglich ist, maschinenlesbare daraus zu exportieren oder überhaupt eine API, so eine REST-API oder was ähnliches zu ermöglichen, damit einfach direkt aus dem Verfahren Daten gezogen werden, dass es einfach technisch nicht möglich ist bei vielen von diesen Fachverfahren. Und das hatte ich am Anfang nicht verstanden, dass es überhaupt dieses Risiko gibt oder dass die Technologie in der Verwaltung in vielen Fällen einfach Open Data oder überhaupt das Teilen von maschinenlesbaren Daten nicht unterstützt. Und das war für mich so ein Reason Learning, erstmal zu überhaupt verstehen, was sind so diese IT-Fachverfahren, wo gibt es die, wie funktionieren die und was sind so die Probleme oder die Hürden dann für Open Data. Deshalb hatten wir dann als ich noch bei Otis gearbeitet habe, so einen Schwerpunkt darauf, mit Fachverfahrenverantwortlichen zu sprechen, zu überlegen, braucht ihr Geld, um eure Fachverfahren zu modernisieren? Also was können wir dann hier lösen? Also in einigen Fällen kann man das vielleicht relativ schnell umsetzen, einfach eine Schnittstelle nachprogrammieren. In anderen Fällen ist das nicht so leicht, aber wir hatten dann versucht zu identifizieren, wo gibt es denn diese Möglichkeiten, das Problem schnell zu beheben, und haben das ein paar Mal gemacht. Aber sonst, ihr Thema IT-Fachverfahren hatte niemals gedacht, dass das so kritisch wäre für diese Open-Data-Projekte. Aber wie gesagt, ohne IT-Fachverfahren kann man einfach, ohne die mit zu betrachten, kann man einfach nicht über Open-Data in Berlin reden oder irgendwie verstehen, warum das nicht immer so gut funktioniert, weil die spielen einfach so eine kritische Rolle dabei.
Das ist eine interessante Beobachtung, weil es mir, glaube ich, ganz ähnlich ging. Man hat, wenn man noch nicht so gut weiß, wie Verwaltung funktioniert, von außen ja eher so diesen Eindruck, das muss alles wahnsinnig strukturiert ablaufen. Und zum Beispiel, also dass man dann lernt, es gibt eigentlich keinen Ort in der Verwaltung, wo es zum Beispiel diesen Überblick über alle Software-Fachverfahren gibt, die in der Verwaltung laufen, schon sehr überraschend. Oder auch, dass man nicht weiß, wo welche Daten liegen, weil man doch davon ausgeht, ne, in so einer naiven Vorstellung, die begegnen mir heute noch, wenn ich mit Freunden spreche, die nicht in dem Bereich arbeiten. Naja, der Bürgermeister muss doch auf Knopfdruck sozusagen alles über seine Stadt in Erfahrung bringen können, weil das ja doch irgendwie alles digital ist. Und dann zu merken, na, das ist doch ein ziemlicher Wildwuchs, organisch gewachsen über viele Jahre ohne eine zentrale Steuerung, ist ja inzwischen zum Glück anders oder ändert sich gerade, indem eben auch strategisch mehr zentralisiert wird, aber war lange Zeit eben nicht so, und deswegen hat es ja auch immer was von so einer Detektivarbeit, dann diesen Daten nachzugehen, und man macht manchmal überraschende Entdeckungen, wo man sich so denkt, man, wenn die Verwaltung nur wüsste, was sie selber alles weiß, dann wären wir da schon viel weiter. Wir haben viel auch praktisch gearbeitet. Wir haben da schon früh, bevor es das City Lab auch gab, zu Prototyping-Ansätze gehabt. Wir gesagt haben, naja, die Mitarbeiter brauchen ja auch eine Motivation, Daten bereitzustellen. Und das geht eben oft, wenn man ihnen dann zum Beispiel sagen kann, wir brauchen deine Daten, um eine Anwendung zu bauen, eine interaktive Karte, ein anderes Informationsangebot für Bürgerinnen und Bürger zu bauen. Was war dein Lieblingsprojekt aus dieser Zeit? Woran erinnerst du dich?
Ich würde dann konkret an zwei Projekten denken. Und eigentlich nur ein Projekt ist so richtig ein Prototype. Das wäre aber dann Wahlbezirke, der Prototype, was wir im Rahmen von diesem Projekt entwickelt haben. Kurz darum, es geht darum, dass für jede Wahl in Berlin möglicherweise die Wahlbezirke neu zugeschnitten werden müssen anhand von Änderungen in den Bevölkerungszahlen in den Wahlbezirken, weil es gibt ein Gesetz, dass ein Wahlbezirk darf irgendwie maximal, glaube ich, so 2500 Einwohnerinnen oder irgendwas in dieser Richtung haben. Und natürlich in Berlin sind die Bevölkerungszahlen ständig im Wandel. Und die Bezirke müssen dann immer vor jede Wahl schauen, okay, welche Wahlbezirke müssen dann neu zugeschnitten werden anhand von dieser Änderungen. Und dieser Prozess läuft schockierend analog, muss ich dann sagen, momentan. Also im Sinne von, dass viele von den Mitarbeiterinnen in den Bezirken, die daran arbeiten aus dem Wahlamt, die haben einfach eine Liste von Bevölkerungszahlen für die verschiedenen Wahlbezirke. Die haben eine Karte, vielleicht ausgedruckt eine Karte, und mit so Straßenblöcken und die haben so die Daten pro Straßenblock, wie viele Einwohnerinnen es gibt, und dann malen die händisch neue Wahlbezirke und zahlen einfach daneben, okay, habe ich jetzt die richtige Zahl getroffen oder ist das jetzt so sozusagen so überbevölkert, dieser Wahlbezirk? Und da kannst du dir sehr gut vorstellen, wie mühsam dann diese Arbeit ist, wie lang das dann dauert, das alles händisch zu machen, weil das geht nur mit Trial and Error, und dass du schaust, oh ja, scheiße, jetzt ist dieser Bezirk hat doch zu viele Leute, und jetzt muss ich einen Block in diese Richtung schieben und passt das jetzt, dann neu kalkulieren, etc., etc. Und mit diesem Prototyp haben wir dann gezeigt, wie es dann möglich wäre, diesen Prozess teilweise zu automatisieren oder zumindest mit einem digitalen Tool zu unterstützen, dass man so eine Tour hat, um Straßenblöcke einfach hin und her zu schieben zu einem neuen Wahlbezirk. Und da gibt es auch mit diesem Tool die Möglichkeit, die neue Wahlkarte von den Bezirken als maschinenlesbare Daten zu exportieren. Es gab auch ein Machine Learning Element zu diesem Prototyp, dass eigentlich der Prototyp auch Vorschläge generieren könnte für neue Wahlbezirke, einfach anhand von den Bevölkerungsdaten. Und das ganze Projekt fand ich einfach total spannend. Also erstens für die Einblicke in den Status quo in den Bezirken, dass für so ein aufwendiger Prozess noch relativ händisch gearbeitet wird, aber dann auch total spannend zu sehen, wie kann denn hier Technologie unterstützen und auch dann wirklich unterstützen, also dass die Menschen in den Land trotzdem dafür verantwortlich sind, die Wahlbezirke zu malen, dass die am Ende allein die Entscheidung machen, wo ein Straßenblock hingeht, aber dass es ein Tool geben könnte, was einfach hilft mit Vorschlägen oder es einfach leichter macht, diese Bezirke zu malen. Und das fand ich allgemein als Projekt und als Themenfeld total spannend, und das hat mich richtig gefreut, in diesem Projekt mitzuwirken.
Es gibt vermutlich noch ein paar alte Blogposts dazu auch für diejenigen, die sich da noch mehr drüber informieren möchten. Wir haben das versucht zu dokumentieren und lässt sich bestimmt noch auffinden, wenn man Wahlbezirke, Rechner, Berlin oder sowas googelt. Können wir auch in die Shownotes packen hinterher. Du hast noch ein zweites Projekt.
Genau, das andere Projekt, was ich erwähnen wollte, das ist eigentlich kein Prototype, aber ich finde es persönlich auch total spannend, ist diese Liste von Kerndatensätze, weil das war ein Projekt, was ich initiiert hatte, und dann hat meine Kollegin Lise, die jetzt die ODIS leitet, ich glaube, sie war auch schon mal hier als Gast im Podcast, das hat sie dann am Ende veröffentlicht, als ich in der Elternzeit war, aber das, da geht es darum, einfach eine Liste von 100 Datensätzen, ich glaube, ein bisschen über 100 jetzt, also irgendwie 102 oder so, Datensätze zu veröffentlichen, die so unbedingt in Berlin als Open Data veröffentlicht werden sollen. Also ein Ziel dann von diesem Projekt war irgendwie, war der Verwaltung zu helfen, Prioritäten zu setzen bei offenen Daten, weil viele Verwaltungsmitarbeiterinnen haben immer gesagt, okay, klar, Open Data, wir sind damit einverstanden, wir wollen damit anfangen. wo fangen wir dann am besten an? Was sind dann die Daten, die wir vielleicht priorisieren sollen, wenn wir nicht auf einmal alles veröffentlichen können? Und das fand ich immer eine berechtigte Frage. Und ich fand dann auch gleichzeitig diese Bewegung auf Europaebene von den High-Value-Datasets spannend, also zu identifizieren, welche sind die Datensätze, die europaweit von allen Ländern, Kommunen veröffentlicht werden sollen, weil die so wertvoll sind für die Wirtschaft oder für unsere Gesellschaft. Ich fand diese Fragestellung spannend und mit den Kerndatensätzen, dann finde ich das cool, weil ich persönlich kenne dann keine andere Stadt, die versucht hat, dieses Thema High-Value-Datasets für sich weiterzuentwickeln, also zu schauen, was wären dann unsere High-Value-Datasets. Und für mich ist dieses Projekt Kerndatensätze ein Stück in diese Richtung und deshalb, ich fand das so spannend, diese Gespräche auf hohe Ebene europaweit anzuschauen und dann zu fragen, was bedeutet das für uns als Berlin und dann eine eigene Liste zu erstellen.
Fand ich auch ein sehr spannendes Rechercheprojekt, bei dem wir, glaube ich, viel gelernt haben. Ist auch noch online. Hast du im Kopf, wie viele der 100 Kerndatensätze tatsächlich veröffentlicht sind inzwischen in Berlin?
Ich glaube, das geht relativ gut. Das ist irgendwie so ein Drittel sind offen, ein Drittel sind teilweise offen. Das heißt, die Daten sind da, aber vielleicht nicht genau in der Qualität, was wir uns wünschen würden. Und ein Drittel sind noch nicht veröffentlicht. Ich glaube, es geht grob in diese Richtung.
Kerndatensätze, das war vielleicht auch deine Übersetzung von High-Value-Datasets. Ein schön treffender Begriff. Man muss nämlich wissen, dass wann immer wir Begriffe oder Titel suchen für unsere Projekte, wir bei Tori anklopfen, die bei uns den Ruf hat, also immer die besten Titel zu finden. Stimmt eigentlich der Mythos, dass du den Namen Gießdenkiez erfunden hast?
I can confirm. Ja, genau. Ich glaube, ich hatte eigentlich vorgeschlagen, Gießdenkiez. Genau, es heißt Gießdenkiez. Ich hatte ursprünglich Gießdenkiez vorgeschlagen, aber sonst, yes.
Nagelob dran. Ja, so war das nämlich. Das Projekt hieß ursprünglich anders. Darüber legen wir jetzt den Mantel des Schweigens, bis Tori diesen genialen Einfall hatte. Du hast damit ja im Grunde eine Bewegung gegründet, die sogar über unser Online-Projekt hinausgeht. Man liest es ja öfter mal so als Hashtag jetzt auch.
Und ich muss dann sagen, als Nicht-Muttersprachlerin von Deutsch, ich bin schon stolz drauf, dass ich ab und zu mal so gute deutsche Namen für die Runde liefern kann. Also vielleicht hilft das eigentlich, dass ich diese Perspektive von einer anderen Sprache habe und einfach an Kombinationen denke, wo kein Deutscher dran denken würde. Ich weiß es nicht, aber ich bin schon stolz drauf.
Und wenn ihr dann noch die Memes sehen würdet, die Tori in unseren Slack-Channels postet, das vermittelt sich im Podcast jetzt nicht so gut, aber ich sage euch, da verpasst ihr was. Gut. Du bist dann 2022 in Elternzeit gegangen, gehörst aber eben zu den Personen, die das CityLab von Anfang an erlebt oder auch in der Planungsphase schon bei uns waren. Das Lab hat ja im Sommer 2019 eröffnet, da warst du schon über ein Jahr bei uns, warst ja auch in der Konzeption, Planung immer mal wieder beteiligt, ja, und dann hat sich natürlich auch während deiner Elternzeit das Lab nochmal weiterentwickelt, ist nochmal deutlich gewachsen. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie du eigentlich diese Entwicklung des City Labs, als wir angefangen haben, waren wir wirklich 6, 7 Personen, jetzt sind wir über 30, wie du das erlebt hast und ob das, was heute das City Lab ist, so ungefähr dem entspricht, wie du es dir damals vor 4 Jahren vorgestellt hast.
Ich muss sagen, ich finde, wie das Lab heutzutage aufgebaut ist, was für Projekten wir machen etc., ich finde das ein Traum. Also ich weiß nicht, ob ich mir das so 2019 vorgestellt habe, aber das war vielleicht einfach, weil so, ich hatte niemals gedacht, dass es so gut könnte, also dass es so geil wäre, hier im Lab zu arbeiten, ganz ehrlich. Zum Beispiel, was mich immer besonders überrascht, und verstehe mich nicht falsch, aber es ist einfach, wie erfolgreich wir sind, immer gute Leute für uns zu finden, weil wir müssen dann immer zugeben, wir können nicht so viel wie die Privatwirtschaft sein. Und ich persönlich habe einfach immer gedacht, es muss eine begrenzte Anzahl von Menschen in dieser Stadt geben, die bereit sind, ihre Skills in diesem Themenfeld einzubringen, ohne so vergütet zu werden wie von einer großen Tech-Firm oder Beratungsfirma oder sowas. Aber wir finden immer wieder diese Menschen. Und ich finde, das spricht so stark dann für uns im Lab, dass wir einfach die richtige Arbeit machen, dass einfach die Projekte, die wir machen, wirklich Projekte sind, die viele Menschen in dieser Stadt, wofür viele Menschen brennen und die viele Menschen antreiben und dass wir einfach immer wieder die richtige Person anlocken können, für uns zu arbeiten, obwohl wir nicht vergleichbar zu der privaten Wirtschaft bezahlen können. Nicht, dass wir total schlecht bezahlt sind, also ich bin zufrieden. Aber einfach, ich finde das bemerkenswert und ich finde, dass spricht einfach oder das zeigt einfach, dass wir hier genau die richtige Arbeit machen. Und das freut mich dann total zu sehen, dass 4 Jahre später, dass das Team nur gewachsen ist. Ich muss dann auch sagen, also das Team ist auch enorm gewachsen, als ich weg war. Also ich war von Ende 21 bis so fast Ende 22 weg. Und ich hatte wirklich Angst, dass wenn ich zurück ins Team komme und beim ersten Teamcall bin, dass viele mich nicht erkennen würden und denken, okay, wer ist dann die neue Studi? Hi. Und ich war so, eigentlich bin ich schon am längsten hier. Aber das war nicht so. Also ich fühlte mich von Tag 1 wieder total wohl im Team. Aber ich fand es dann einfach so spannend zu sehen, was für neue Menschen dazugekommen sind und dass das Team also in meiner Abwesenheit stets gewachsen ist und das auch, dass wir jetzt stets wachsen, das finde ich einfach so spannend.
Hast du ja dann nach deiner Rückkehr tatsächlich eine andere Rolle übernommen? Das war auch dein Wunsch, mit einem breiteren Aufgabenspektrum, ja, so an der Schnittstelle von Service Design, Digitalisierung zu arbeiten. Berätst auch nach wie vor viele Projekte mit deiner Daten- und Verwaltungsexpertise, weil wahrscheinlich niemand im Team so einen Hintergrund Wissen hat. Transformationsmanagerin hast du, ich weiß gar nicht, ob du diesen Titel auch ausgedacht hast, auf jeden Fall ist es deine Jobbezeichnung. Wie beschreibst du deinen Eltern, was du heute machst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich muss ich das auf Englisch klären. Aber was ich meinen Eltern erziele, ist eigentlich nicht so kompliziert. Einfach, dass ich mit der Stadtverwaltung in Berlin arbeite, um zu schauen, wo gibt es die Möglichkeit, mittels innovative Methoden, digitalen Technologien, die Abläufe und Prozesse in der Verwaltung zu verbessern, damit die für die Bürgerinnen dieser Stadt besser funktionieren. Also damit Bürgerinnen irgendwie besseren Zugang zu Bürgerdiensten haben oder dass die sonst zufriedener sind mit ihren Interaktionen mit der Verwaltung oder das Gefühl haben, hier funktioniert die Verwaltung für mich besser. Also es ist für mich dann immer zentral, diese Schnittstelle zu den Bürgerinnen, dass wir versuchen, Verwaltung zu modernisieren, damit die Bürgerinnen dieser Stadt eine bessere Lebensqualität in Berlin haben, ganz ehrlich.
Du musst jetzt natürlich ein Beispiel nennen, um das zu illustrieren.
Also ein so Lieblingsprojekt von mir war das Projekt Digitalwerkstatt Verwaltung. Das haben wir eigentlich Ende 21 organisiert, das war kurz vor meiner Elternzeit. Und Idee von diesem Projekt war, dass wir gemeinsam mit Bürgerinnen Verwaltungsanträge, so Verwaltungsformulare angeschaut haben und geguckt haben, wie können wir diese Verwaltungsformulare verständlicher gestalten oder irgendwie bürgerinnenfreundlicher gestalten. Das ist so ein Lieblingsthema von mir, besonders dann als Ausländerin dieser Stadt. Wie alle Berlinerinnen habe ich viel Berührungspunkte zu der Berliner Verwaltung. Aber dann, wenn man nicht Muttersprachlerinnen von Deutsch ist, ist das alles ein bisschen herausfordernder manchmal zu verstehen. Was will denn eigentlich dieses Formular von mir wirklich? Verstehe ich das richtig? Ist das genau das Stück Papier, was ich mitbringen muss, oder wird hier was anderes erwartet? Also ich bin schon 10 Jahre in Deutschland. Ich würde sagen, ich spreche schon ziemlich gut Deutsch für jemanden, die nicht aus diesem Land kommt. Aber trotzdem, also jedes Mal, wenn ich einen Brief vom Finanzamt bekomme, also ich will es gar nicht öffnen, ich gebe das direkt zu meinem Mann und sage, also bitte sag mir, was wollen die von mir? Also ich will das gar nicht sehen, weil ich habe einfach so viel Angst und habe immer das Gefühl, ich verstehe nicht, was hier, was von mir verlangt werden. Ich habe Angst davor. Und ich weiß dann, es geht viele andere Menschen, auch Menschen, die ihr ganzes Leben lang Deutsch gesprochen haben. Es geht denen ähnlich, weil diese Verwaltungssprache einfach was anderes ist. Und dann im Rahmen von dieser Digitalwerkstatt Verwaltung, dann haben wir gemeinsam mit Partnerinnen von der Senatsverwaltung für Inneres und andere Verwaltungsbehörden gearbeitet, um 3 Formulare zu identifizieren. Und dann haben wir auch eine Gruppe von, glaube ich, das war ungefähr 30 Bürgerinnen zusammengestellt, die mit uns im Rahmen von 3 Workshops durch diese Formulare gegangen bin, gesagt haben, okay, an dieser Stelle hatte ich Verständnisprobleme, dieser Link hat nicht funktioniert, oder die haben auch dann Verbesserungsvorschläge geliefert, gesagt haben, eigentlich wäre diese Reihenfolge total sinnvoller, oder ich würde gern besser nachvollziehen können, in welchen, bei welchem Schritt ich gerade bin. Also wie viele Schritte stehen noch aus und wie lang dauert es noch, dieses Formular auszufüllen. Also wirklich total hilfreiches Feedback. Und was ich dann besonders spannend oder cool in diesem Projekt fand, war die Menschen, mit denen wir gearbeitet haben. Also diese ganz normale Bürgerinnen, mit denen wir noch nie Kontakt gehabt haben, die einfach Lust hatten, mit uns gemeinsam daran zu arbeiten, weil die fanden das Thema auch total relevant, weil die selbst ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass die Verwaltungssprache nicht immer verstehen und hatte Lust mitzuwirken und das zu verbessern. Und ich finde, diese Möglichkeiten zu finden, wo man gemeinsam mit den Bürgerinnen Prozesse verbessern kann oder sonst die Perspektiven von den Bürgerinnen in Verwaltungsalltag einbringen kann, das ist auch total cool. Und das war auch dann für mich besonders spannend bei Digitalwerkstatt Verwaltung, dass die Verwaltungsmitarbeiterinnen während der Workshops dabei waren und das beobachten können und direkt dieses Feedback mitbekommen können, was sonst so selten passiert, dass die sehen, wie jemand durch von ihren Anträgen arbeitet. Die bekommen das so selten mit, wie ist das auf der Nutzerseite mit unseren Formularen zu interagieren. Und ich glaube, dann für viele aus der Verwaltung war das einfach ein komplett neues Erlebnis für sie. Das hatten die noch nicht und fanden die auch dann total erkenntnisreich und teilweise überraschend, was da rauskam. Und das für mich ist genau, was ich will oder genau die Art von Wirkung, was ich mir wünsche von unserer Arbeit hier im Lab, dass Verwaltung und Bürgerinnen zusammenkommen und beide voneinander lernen können.
Genau, also Senatsinnenverwaltung auf der einen Seite, wo dann solche Formulare letztlich auch gestaltet werden, Bürgerinnen und Bürger, die diese Formulare ausfüllen müssen, auf der anderen Seite und in einer Verwaltung, die qua Definition natürlich erstmal eher prozessorientiert arbeitet und nicht so beziehungsorientiert, kann es dann passieren, dass man eigentlich mit den Menschen, für die diese Formulare sind, gar nicht in Kontakt kommt. Mhm. Es gibt, wir hatten gerade gestern irgendwie intern im Team Slack so einen Artikel geteilt, nach meinem Empfinden in Amerika eine schon etwas größere Diskussion darüber, dass, und ich habe das Gefühl, da sind wir in Deutschland noch nicht ganz, wo dann zum Beispiel diese komplizierte Verwaltungssprache oder so eher so belächelt wird und sagen, ja, das ist halt so, ne, bürokratisches Deutsch, das haha, dass es in Amerika als Problem ernster genommen wird, weil man sagt, es gab da diesen schönen Begriff Time Taxes, die Menschen bezahlen müssen, weil sie so viel Zeit investieren müssen, um das zum Beispiel auszufüllen. Und nicht nur das, sondern es ist sozusagen auch noch eine stärkere Benachteiligung von ohnehin schon benachteiligten Menschen, weil es für Leute, die keine Muttersprachler sind, die keinen Bildungsabschluss haben, noch mal schwieriger ist und noch mal länger dauert. Und das heißt, strukturell werden die es ohnehin schon schwerer haben, durch diese Art von Ansprache weiter benachteiligt. Und ich glaube, dass da tatsächlich, also glaube auch oder hoffe auch, dass wir oder ihr mit eurer Arbeit dazu beitragt, dass diese ganze Idee der Nutzerzentrierung ernster genommen wird, nicht nur als ein nice to have, sondern als was, ne, oder würde mich natürlich auch dein Blick jetzt darauf interessieren, als was, wo es um reale Probleme geht und darum, dass Menschen Zeit, Ressourcen, am Ende auch Geld verlieren oder gewinnen können, dadurch, dass man diese Anträge gut gestaltet.
Ich glaube, wir müssen, fehlt in Deutschland, ist einfach dieses Interesse an der Umsetzung, also wirklich dann zu schauen, das, was wir umgesetzt haben, funktioniert das überhaupt für die Menschen? Hat das wirklich das Problem gelöst? Also ist es diese Perspektive, was oft fehlt? Und das ist auch teilweise in den USA so, so wie ich das verstehe. Ich bin überraschenderweise vielleicht keine Experten für, wie es in den USA ist. Ich kenne mich mit einer deutschen Verwaltung eigentlich viel besser aus. Aber ich glaube, die sind einfach fortgeschritten in den USA, diese Gespräche überhaupt zu führen und überhaupt nachzufragen, ist das, was wir erstellt haben, also dieses Angebot, dieses Formular, was immer wirklich für die Menschen zugänglich, verständlich, kriegen wir die gewünschten Ergebnisse darauf? Ich glaube, die sind ein bisschen fortgeschrittener, überhaupt diese Fragen zu stellen. Und in Deutschland, wir sind immer noch in einem Mindset, also so ein Auftrag-Mindset. Also mein Auftrag war, so ein Formular zu entwickeln. Check, habe ich gemacht. Ich bekomme jetzt schon Einreichungen über das Formular, funktioniert. Und keiner hinterfragt, aber wie viel Zeit in Anspruch nehmen dann die Bürgerinnen, wenn die dieses Formular ausfüllen müssen? Kann man das vielleicht effizienter gestalten? Oder jetzt bekommt man schon Einreichungen, aber jetzt muss man bei jeder Einreichung noch eine Anruf machen, weil irgendein Feld hier unklar formuliert ist und wir verstehen immer noch nicht, was die Kundin meint und jetzt müssen wir nachfragen. Und ich glaube, es fehlt dann an dieser Perspektive, dass man viele dieser Probleme vermeiden kann. Also erstens, dass man das vermeiden will, dass die Bürgerinnen zu viel Zeit in Anspruch nehmen und auch, dass man das vermeiden kann, indem man überhaupt mit den Nutzerinnen, mit den Bürgerinnen oder die betroffene Person spricht und fragt, funktioniert das für dich? Ja oder nein? Wenn nicht, was würde dann besser funktionieren? Und diese Neugier, dieses Interesse an dieser Perspektive fehlt noch in der deutschen Verwaltung. Und das finde ich total schade. Und ich wünsche mir dann ein bisschen diese Transformation, dass wir mehr so umsetzung- und ergebnisorientiert werden, wirklich fragen, nicht nur haben wir den Auftrag erfüllt, aber haben wir wirklich das Leben von unseren Bürgerinnen verbessert?
Ein Projekt, wo das ja auch gelungen ist oder als Ziel formuliert wurde, war die Kooperation mit den Bürgerämtern in Friedrichshain-Kreuzberg über das letzte Jahr und natürlich auch mit der zuständigen Senatsverwaltung, damals noch Senatsinnenverwaltung, jetzt Senatskanzlei. Ich fand es auch ein sehr schönes Beispiel, wie wir im Lab auch interdisziplinär in Teams arbeiten, weil da dann wirklich auch unser Prototyping-Team mit in den Prozess reingenommen wurde, um dann auch zu gucken, gibt es hier eine digitale Lösung, die wir entwickeln können, die dazu beitragen kann. Erzähl mal, was habt ihr dort gemacht?
Genau, also da muss ich am Anfang sagen, ich war nicht die ganze Zeit dabei, weil Elternzeit kam dazwischen. Aber ich war ganz am Anfang dabei und dann beim zweiten Prototype-Test dabei. Aber allgemein, worum es geht, dass wir Kontakt aufgenommen haben zum Ausbildungsbürgeramt in Friedrichshain-Kreuzberg. Die hatten Interesse mit uns, das CityLab, zu arbeiten, gemeinsam ein Innovationsprojekt auszudenken und dann umzusetzen. Das war für uns dann so ein Traumprojekt, weil die so ergebnisoffen an uns zugekommen sind. Die sind, weil oft bekommen wir Anfragen im Lab, hey, hab hier ein Problem identifiziert, hab schon eine Lösung ausgedacht, habt ihr Lust, mit uns diese Lösung weiterzuentwickeln? Und das ist eigentlich nicht so richtig, wie diese Innovationsprozesse anfangen sollen. Weil oft müssen wir zuerst anfangen zu fragen, okay, hast du dann wirklich das Problem identifiziert? Ist das das eigentliche Problem oder ist das Problem eigentlich was anderes und ihr habt nur ein Symptom von diesem eigentlichen Problem identifiziert zum Beispiel. Also oft müssen wir dann nochmal sehr gründlich anfangen mit solchen Anfragen.
Es war ein Traumprojekt, weil es so ergebnisoffen war und weil es die Bürgerämter waren. Ich meine, wenn wir Leuten von unserem Job erzählen, ist meistens die erste Antwort, könnt ihr nicht mal was mit den Bürgerämtern machen?
100%. Das war der andere Grund, warum ich unbedingt in dem Projekt involviert sein wollte, weil eigentlich, also wir reden immer so viel darüber in CityLab, dass wir das für die Bürgerinnen machen, aber wir haben leider oft relativ wenig direkte Berührungspunkte zu den Bürgerinnen, wo wir wirklich sagen können, okay, wir haben hier den Alltag von einem Bürger deutlich verbessert oder zumindest war da involviert direkt mit unserem Projekt. Und dann genau, also wir sind ergebnisoffen angefangen, haben zuerst vor Ort so eine Diary-Study, so eine Tagebuchstudien, so Shadowing gemacht, um wirklich zu beobachten, wie funktioniert das hier im Ausbildungsbürgeramt, was für Herausforderungen oder Probleme können wir dann identifizieren. Und anhand von diesen Erkenntnissen haben wir das Problemfeld identifiziert, Nichtkommerinnen zum Bürgeramt, also im Sinne von Personen, die einen Termin gebucht haben, aber eigentlich bei ihrem Termin nicht erscheinen, weil wie das in den Bürgerämtern funktioniert. Man macht einen Termin, bekommt eine Vorgangsnummer, dann am Tag des Termins, Uhrzeit, geht man dorthin, setzt sich hin, sagt keiner, dass du da bist und dann wartest du darauf, dass deine Nummer aufgerufen wird. Langsam, ich glaube, oder wenn du in Berlin schon eine Weile wohnst, dann ist das irgendwie, ja klar, so funktioniert ein Bürgeramt, aber es ist eigentlich total weird, dass du keinem sagst, dass du da bist, wie in einer Arztpraxis oder so. Also am Anfang, also beim ersten Mal im Bürgeramt fühlt man sich total unsicher, fragt sich, bin ich hier richtig? Werde ich wirklich aufgerufen? Wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, so dass dein Termin eigentlich vor 10 Minuten war, du würdest immer noch nicht aufgerufen, dann hat man immer das Gefühl, bin ich hier richtig? Würde ich vergessen? Also das teilweise auf Seite von den Bürgerinnen ist das verunsichern. Aber für diese Personen, die so einen Termin machen und dann nicht erscheinen, dann wissen die Mitarbeiterinnen das auch nicht. Und dann müssen wir diese Vorgangsnummer aufrufen, und 2-3 Minuten warten und sehen, ob diese Person tatsächlich erscheint. Und erst nach diesen 2-3 Minuten dürfen die diese Person als nicht gekommen markieren. Und dann kann man sich sehr gut vorstellen, an einem Tag, wie viel Zeit verloren geht. Einfach weil die Mitarbeiterinnen ständig auf Leuten warten müssen, die nicht da sind. Und dann auch von diesem Problemfeld haben wir dann eine mögliche Lösung ausgedacht, so entwickelt von einem Check-in-System. Also total einfache Idee, wie wäre das, wenn die Leute, die ankommen, ihr zuerst zu einem Schalter gehen, sagen, hallo, ich bin da. Und dann wird es in einem System eingetragen und dann wissen die Mitarbeiterinnen, wer im Wartezimmer sitzt. Und dann können die nur die Leute aufrufen, die tatsächlich da sind und die müssen dann keine Zeit verschwenden, Menschen aufzurufen, die gar nicht vorhanden sind. Und dann haben auch die Kundinnen im Wartezimmer ein sicheres Gefühl, also okay, ich habe mich eingecheckt, die wissen, dass ich da bin, ich werde aufgerufen. Auch wenn das alles ein bisschen länger dauert als geplant, die wissen, dass ich da bin, ich werde nicht vergessen. Und dann haben wir einen Prototyp gebaut und haben das 2-mal getestet. Einmal im Ausbildungsbürgeramt in Friedrichshain-Kreuzberg, da war ich nicht dabei, aber dann beim 2. Mal in einem größeren Bürgeramt in der Yorkstraße, da war ich dann dabei für diesen Test. Und ich fand es total cool, zuerst einfach in einem Bürgeramt zu sein, ein bisschen behind the scenes zu schauen. Wie ist das denn für die Mitarbeiterin? Was sehen die überhaupt auf ihrem Rechner, wenn die dort sitzen? Also das finde ich schon interessant zu wissen, mit welcher Software die arbeiten. Was ist das eigentlich, was die ganze Zeit tippen? Also das interessiert mich immer. Und also dann allein die Mitarbeiterinnen dort kennenzulernen, ihre Arbeitsweisen, aber dann auch Kontakt mit den Bürgerinnen zu haben und irgendwas Neues auszuprobieren, zu sehen, wie gut das ankommt, ob die das verstehen, was wir testen wollen, ob die Fragen dazu haben, was für Feedback. Also das Ganze fand ich einfach also einfach total spannend, so direkt einen Einfluss auf den Alltag von Bürgerinnen zu haben und in diesem Sinne auch eine positive Wirkung, weil wir haben dann festgestellt, mit diesem Check-in-System, dass es also eindeutig das Potenzial gibt, mehr Slots für so freie Termine zu generieren. Also wenn man weiß, wenn man genau sehen kann, wer ist da, wer ist nicht da und die Zeit sparen kann und nicht mehr Leuten aufrufen, die gar nicht da sind, dann gibt es die Möglichkeit, mehr spontane Termine frei zu machen. Und das haben wir dann bewiesen mit unserem Prototype, dass es auf jeden Fall dieses Potenzial gibt. Und das ist dann auch total spannend, dass wir eine Idee so als Feldversuch testen können, dass wir wirklich zum Bürgeramt gehen können, mit echten Kundinnen so ein System austesten und dann dieses wertvolles Feedback sammeln. Und jetzt wissen wir, so ein System funktioniert.
Genau, man muss ja wissen, dass die Leute aufgerufen wurden, die dann gar nicht da waren. Es mitunter dann zu der Situation kam, dass eben die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter mehrere Minuten dann warten musste, bis sozusagen der nächste Zeitslot angefangen war, um eine neue Person aufzurufen, obwohl im Wartezimmer ganz viele Leute saßen, die man so auch vorziehen kann. Und weil das ganze System des Terminmanagements dort das aber sehr gut trackt, konnten wir sehr datenbasiert da arbeiten und eben wirklich quasi minutengenau am Ende des Tages nachvollziehen, ne, wie viel Leerlauf zum Beispiel jetzt an einzelnen Plätzen entstanden ist. Was ich persönlich auch sehr spannend eben an diesem Projekt fand, dass man da wirklich sehr evidenzbasiert am Ende sagen konnte, nee, wir können das sozusagen beweisen, dass wir hier einen Effizienzgewinn haben mit relativ wenig Aufwand, was eben so ein schlankes Prototyping-Verfahren dann ermöglicht, was sonst ja untypisch ist. Ne? Man würde sonst in der Verwaltung, klar, mag es dann so ein Bauchgefühl geben oder hat vielleicht schon jemand so eine Idee, so ein Check-in-System wäre gut, aber letztlich würde man dann so eine Entwicklung in Auftrag geben, die ja dann durchaus auch aufwendig ist, eher so aus so einer Intuition oder so einem Bauchgefühl heraus und nicht, indem man schon vorher valide Daten erhebt, was in dem Projekt jetzt gelungen ist. Und das genau dann sozusagen auch als Ausblick soll jetzt eben auch so implementiert werden. Also es war jetzt ja erstmal ein Testlauf, wird jetzt gerade geprüft, wie man das in das Regelsystem implementieren und dann auch auf andere Bürgerämter hoffentlich ausrollen kann. Wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte trotzdem noch mal auf ein Projekt kurz eingehen, was wir jetzt demnächst veröffentlicht werden, was wir mit einer Förderung der Senatswirtschaftsverwaltung umgesetzt haben. Auch deshalb, weil es, glaube ich, so eine Idee ist, die wir auch gemeinsam irgendwie mal ausgehackt haben oder ein Feld entstammt, für das wir uns beide sehr interessiert hatten. Wir haben ja viele gemeinsame Interessen. Es geht um einen Leitfaden zum agilen Produktmanagement oder IT-Produktmanagement für Verwaltung. Glaube, wir haben irgendwie mal diesen, Es gibt von der amerikanischen Innovationseinheit 18F, also das ist ein Innovationsteam der amerikanischen Regierung. Die haben so einen Guide gemacht, ist so ein bisschen, also wirklich ein bisschen nerdig, nischiges Thema. Den haben wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute in Deutschland kennen, diesen Guide, De-Risking Custom Technologies.
Genau, so. Custom Technology Projects.
Genau. Und das ist im Grunde eine Handreichung für Verwaltungsmitarbeiter, wie sie IT-Projekte in Verwaltung besser betreuen, beauftragen,
genau, steuern können. Beauftragen.
Genau. Sehr hands-on. Auch ein schönes Framing. Fällt mir in letzter Zeit oft auf, dass die Amerikaner besser framen. Also De-Risking. Das heißt ja, mit dieser Handreichung werden eure Projekte weniger riskant, als sie jetzt sind. Oder die Gefahr, dass sie scheitern, wird geringer. Was lustig ist, weil dieser Leitfaden natürlich letztlich eine Anleitung zum agilen Arbeiten ist, was sich für viele Verwaltungsbeschäftigte erstmal wahnsinnig riskant anfühlt. Das heißt ja zum Beispiel, wir planen nicht alles im Voraus, sondern wir agieren situativ, arbeiten mit Iterationen, werfen auf halbem Weg vielleicht alles um und machen es nochmal neu. Und das umzukehren und zu sagen, ja, aber das ist am Ende, ist das die risikoärmere Art zu arbeiten, weil die Gefahr, dass ihr 3 Jahre stur einen Plan abarbeitet, viel Geld versenkt und dann ganz am Ende merkt, Mist, hat wieder nicht geklappt, die ist ja viel höher, wenn man so klassisch nach dem Wasserfallmodell arbeitet und geringer, wenn man agil arbeitet. Auf jeden Fall hatten wir dieses Dokument entdeckt und das war im Grunde auch nur so ein PDF, was nicht mal irgendwie gestaltet war damals.
Also jetzt haben die das schön aufbereitet.
Sie haben das nochmal schön, genau, das habe ich auch gesehen. Damals war das irgendwie so eine Arbeitsfassung, weiß gar nicht, wie wir da rangekommen waren, aber das war ein sympathisches Dokument. Es war sehr so bodenständig irgendwie. Also einfach gute Tipps. Wir sagten, ja, wenn das alle Leute in der Verwaltung wissen würden, dann wäre vieles leichter. Und tatsächlich ist es ja so, dass es diese Rolle des IT-Produktmanagements oder Product Ownership, würde man vielleicht in der Softwareentwicklung sagen, in der Verwaltung selten gibt. Und deswegen auch diese Kompetenzen nicht da sind. Ich glaube auch nicht, dass es an der Verwaltungsakademie zum Beispiel einen Lehrgang gibt in Product Ownership, sondern so von der Vorstellung, wie Verwaltungs-IT entsteht, ist ja eher so, die Leute in der Verwaltung kümmern sich eben um so die Ausschreibung und dann so das Vertragsmanagement und machen halt eine Liste mit ihren Anforderungen und dann kommt irgendein Dienstleister und setzt das um. Und Verwaltung hält sich aus diesem Umsetzungsprozess dann vielleicht eher raus und bekommt dann am Ende das Ergebnis überreicht. Jetzt wissen wir ja, dass das nicht funktioniert. Aber meine Frage ist, glaube ich, warum gibt es eigentlich diese Rolle nicht und wie könnten Verwaltungen das besser machen und was können sie aus dem Guide, den du jetzt bald veröffentlichst, lernen?
Also warum es diese Rolle noch nicht gibt? Also ich glaube, du hast teilweise die Frage beantwortet, im Sinne von, die glauben zumindest vielleicht in der Verwaltung, dass die diese Kompetenz nicht haben, weil sie sehen, Umsetzung von diesen großen Softwareprojekten, von digitalen Lösungen als eine technische Aufgabe und würden dann sagen, okay, ich bin hier Verwaltung, ich bin Auftraggeber. Meine Rolle ist zu definieren, was es zu tun gibt, aber ich setze das natürlich nicht um. Ich bin ja kein Programmierer. Das ist jetzt eine Aufgabe für einen Dienstleister. Ich gebe das jetzt weiter, mach das bitte.
Was ja erstmal auch stimmt. Also Verwaltungen arbeiten ja wenig Programmierer.
Auf jeden Fall. Aber das heißt dann nicht, aber das ist das Ding. Also so ein Projekt zu managen ist nicht eine reine technische Aufgabe, weil eigentlich sollte die Verwaltung in der Lage sein, zu identifizieren, was ist denn eigentlich das Problem, was wir lösen wollen und für wen bauen wir dann diese Lösung. Und das ist dann genau eigentlich die Rolle von so einem Product Owner, dass diese Person dafür verantwortlich ist, nicht die technische Umsetzung vom Projekt zu machen, sondern zu schauen, dass diese technische Umsetzung immerhin in die richtige Richtung geht, dass die Nutzerinnenbedürfnisse immer mitgedacht werden und dass die Lösung, was entsteht, tatsächlich diese Bedürfnisse adressiert oder herangeht. Und ich glaube, die Verwaltung hat das einfach noch nicht internalisiert, dass das eine kritische Komponente von einem erfolgreichen Softwareprojekt ist, dass so Nutzerinnenbedürfnisse zuerst identifiziert wurden und dann, dass die Lösung tatsächlich diese Bedürfnisse herangeht. Weil, das haben wir ja schon gesagt in diesem Podcast, ich hoffe, du schaltest das nicht raus, ne? Sonst würde diese Erwähnung keinen Sinn machen, aber dass diese Umsetzungsprobleme, also dass die Verwaltung sich in der Lage sieht, einen Auftrag zu erfüllen, aber nicht unbedingt, dass sie dafür verantwortlich ist, was die Ergebnisse davon sind oder dass sie sich dafür interessiert, wie gut das am Ende funktioniert. Und die Verwaltung muss eigentlich in diese Perspektive reinkommen, dass es ihre Aufgabe ist, nicht nur irgendeine Lösung zu entwickeln oder jemand anderes zu beauftragen, irgendwas zu entwickeln, aber wirklich zu sichern, dass diese Lösung funktioniert. Und das wäre dann die Rolle von diesem Product Owner, dass diese Person so eng mit einem Dienstleister arbeitet und schaut, was ist das dann, was ihr entwickelt? Passt das dann zu den Nutzerinnenbedürfnissen, die wir identifiziert haben? Können wir das schon vielleicht mit ersten Nutzerinnen testen und bestätigen, dass wir auf dem richtigen Pfad sind? Es ist einfach eine komplett andere Art und Weise, Software zu entwickeln oder digitale Lösungen zu entwickeln. Und wie du sagst, das ist eigentlich weniger riskant als dieses klassische Modell, wo man irgendwie im Voraus alles definiert und dann das alles an einem externen Dienstleister weitergibt und dann 2 Jahre später dann schauen wir, was haben wir dann. Weil dann ist es viel zu spät, dagegen zu steuern. Und dann an dem, da hat man vielleicht Millionen von Euro in eine Lösung investiert, die eigentlich gar keiner braucht, die vielleicht jetzt technisch veraltet ist, weil so viel Zeit vergeben ist zwischen Projektauftrag und tatsächliche Umsetzung. Und das ist eigentlich dann viel riskanter, als zu sagen, wir gehen das agil heran, wir definieren eher das Problem, wir schauen Zwischenergebnisse an, wir testen das regelmäßig, wir bleiben in Kontakt mit unserem Dienstleister und wir sichern, dass die Lösung immer noch auf dem richtigen Pfad ist. Also das ist eigentlich ein viel weniger riskantes Vorgehen. Und dann so in diesen Leitfaden, was wir entwickelt haben, haben wir dann versucht, ähnlich zu diesem Dokument von 18F, Hinweise und Tipps zu geben, wie man agiler herangehen kann bei der Umsetzung von digitalen Lösungen. Und das war uns wichtig, bei diesem Leitfaden wirklich so eher so Tipps und Hinweise anzubieten, also zu zeigen, dass man Schritt für Schritt agil werden kann oder dass agil kein Alles- oder Nichts-Ansatz ist. Weil ich glaube, das ist dann für viele Verwaltungsmitarbeiterinnen überwältigend. Also diese Idee, okay, du musst jetzt agil werden, das heißt, alles muss sich jetzt ändern. Du brauchst jetzt neue Teammitglieder, du brauchst neue digitale Tools, du brauchst eine neue Art und Weise, wie mit deinem Dienstleister zu interagieren. Also das ist sehr überwältigend. Aber wenn man das eher so präsentiert, hast du das mal überlegt, bei einer Ausschreibung das so zu formulieren statt so? Hast du mal überlegt, beim nächsten Projekt einen Dienstleister rauszusuchen, mit dem du so ein Verhältnis hast? Oder hast du mal überlegt, User-Testing zu machen, etc.? Also, dass wir eher so einzelne Punkte liefern und du kannst, die sind alle voneinander unabhängig und dann kannst du als Verwaltungsmitarbeiter einfach schauen, was passt mir gerade in der Phase, wo ich gerade bin oder in meinen Kapazitäten? Vielleicht kann ich dann langsam anfangen, agile Prinzipien in meine Arbeit einzuführen, zu schauen, ob das Ergebnisse erzielt. Und wenn ich eine gute Erfahrung damit mache, dann kann ich das immer noch mehr machen. Aber das Ziel ist dann wirklich so in einen niedrigen und so sanften Einstieg in dieser Welt von Agilität anzubieten, damit Verwaltungsmitarbeiterinnen so langsam verstehen können, auch wir können das und auch wir müssen das.
Ja, es führt ein bisschen zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast über das Defizit bei der Umsetzung oder Implementierung in Verwaltung. Also dass vielleicht auch manchmal diese Haltung vorherrscht. Einerseits diese tatsächliche technische Umsetzung, das ist niedere Arbeit, die wird bei uns outgesourced. Andererseits aber auch so, dass man politisch sagt, okay, wir haben jetzt für diese Software, keine Ahnung, 1 Million Euro in den Haushalt eingestellt und damit ist das Problem eigentlich gelöst, ohne dass man sagt, okay, aber wir müssen jetzt auch gucken, dass diese Million so investiert wird, dass da am Ende ein Produkt rauskommt, das für unsere Beschäftigten gut zu nutzen ist, das für Bürgerinnen und Bürger einen echten Mehrwert bietet und nicht einfach nur, dass das Geld ausgegeben wird. Und dazu muss man sich dann eben in die Produktentwicklung, die im Digitalen ja immer sehr dynamisch ist, wo sich auch die Rahmenbedingungen ändern können, wo es eigentlich keinen Sinn macht, mit einem Pflichtenheft zu arbeiten, was irgendwie 3 Jahre alt ist oder so. Genau, da muss man sich eben mehr dahinter klemmen, mehr einmischen in diese Prozesse, damit man dann eben gewährleistet, dass am Ende auch ein gutes Ergebnis rauskommt. Hast du einen Lieblingstipp aus deinem Guide?
Oh, gute Frage. Also ich denke eigentlich sofort an eher ein Spruch aus diesem 18F-Dokument, aber ich glaube, das haben wir übernommen. Ich weiß einfach spontan nicht, wie wir das am Ende übersetzt haben. Aber das klingt so schön auf Englisch, das war Demos instead of Memos. vielleicht haben wir das 1x1 übersetzt, ich weiß es nicht mehr.
Ich hätte den gleichen Tipp lustigerweise intuitiv genommen, wir haben uns nicht abgesprochen.
Love it. Ja, genau, aber einfach, weil es so knackig ist. Aber es ist genau richtig. Also eigentlich solltest du dann fragen von deinem Dienstleister, zeig mir lieber, was du jetzt entwickelt hast, also was so Zwischenstand ist, also wie das aktuell funktioniert, auch wenn es einfach ein Prototype ist, statt mir irgendwie in einer PowerPoint-Präsentation oder in einer Mail oder was immer zu beschreiben, was die Arbeit ist, was du bisher geleistet hast. Weil natürlich ist das was völlig anderes, das live so demonstriert zu sehen, wie funktioniert die Lösung, als eine Beschreibung zu lesen. Weil erst wenn du das siehst, wirst du dann vielleicht merken, okay, ja, du hast genau das umgesetzt, was wir gesagt haben, aber anscheinend haben wir uns falsch ausgedrückt oder wir haben vergessen, das auch zu sagen, weil jetzt sehe ich sofort, das hier fehlt oder so kann das nicht funktionieren oder das muss man doch ein bisschen anpassen. Das merkt man erst, wenn man das Produkt sieht, also die Lösung sieht. Und allein zu beschreiben, wie die Lösung aussehen wird, ist einfach nicht ausreichend. Und deshalb, ich finde es total wichtig, dass im Rahmen von einer Softwareentwicklung, dass die Verwaltung, also die projektverantwortliche Person immer fordert, bitte zeig mir euren Fortschritt, nicht nur, dass die diesen Fortschritt beschreiben. Sorry, dass ich deinen Punkt geklaut habe.
Du bist hier zu gastig. Aber dann enden wir doch mit diesem kleinen Plädoyer an Verwaltungsmitarbeiter. Wenn ihr viel Geld ausgebt für Software, dann lasst euch nicht mit PowerPoint-Folien abspeisen von euren Dienstleistern, sondern sagt, ich will jetzt mal was sehen. Ich will mal einen Zwischenstand sehen, auch wenn es erst ein rudimentäres Produkt ist. Aber das kann man durchaus nach wenigen Wochen oder Monaten dann eben schon erwarten, wenn man Software entwickeln lässt, dass man da auch mal was ausprobieren kann und so ein Gespür bekommt, ob das in die richtige Richtung geht. Und das Schöne ist ja, dass, wenn es in die falsche Richtung geht, Software eben flexibel genug ist, um auch noch Änderungen im Prozess vornehmen zu können. Das ist ja sogar völlig normal als Teil der agilen Entwicklung. Tori, ich möchte dich zum Abschluss fragen, was wünschst du dir für das nächste Jahr hier im CityLab für dich und für uns als Team?
Also für uns alle, ich wünsche mir oder ich wünsche für das Lab, dass wir einfach weiterhin Projekte machen können mit diesem direkten Bezug zu den Bürgerinnen. Weil ich glaube, es ist auch für uns als Team wichtig, immer diesen Bezug zu behalten, uns daran zu erinnern, wir arbeiten hier mit und für die Stadt. Und ich kann nicht für die anderen sprechen, aber das ist, was mich jeden Tag aus dem Bett treibt und vielleicht ins Lab zu kommen oder mindestens meinen Laptop einzuschalten, ist wirklich... Meine Arbeit ist wichtig für diese Stadt. Also ich trage was maßgeblich bei, diese Stadt mitzugestalten und lebenswerter für die Bürgerinnen zu machen. Und das finde ich persönlich sehr inspirierend. Und dafür brauche ich dann immer mehr diese Projekte, wo ich direkt diesen Bezug merken kann, spüren kann. Und ich glaube, meine Kolleginnen im Lab brauchen das auch, mögen das auch. Und deshalb, ich wünsche mir noch mehr Projekte, wo wir diesen direkten Bürgerbezug haben, weil das ist... für mich das Inspirierendste, was wir machen können.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, liebe Tori, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Danke natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die eingeschaltet haben. Wenn euch dieser nischige Podcast zu Innovationen im öffentlichen Sektor in Berlin und darüber hinaus gefällt, dann empfehlt uns doch auch gerne weiter. Ja, außerdem danken wir wie immer der Technologiestiftung Berlin, unserer Mutterorganisation, und der Berliner Senatskanzlei, die das CityLab und damit auch diesen Podcast fördert. Vielen Dank, danke fürs Zuhören, danke Tori und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.